Ich habe wirklich eine Zeit lang das Gefühl gehabt, ich tue so ein bisschen vereinsamen fast, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Ich habe meine Energie, die ich noch hatte, genutzt, um so ein bisschen das Nötigste machen, halt noch arbeiten, Haushalt.
Mhm. Eben, und Kinder hat man, und es ist, ja, die Sachen sind wie gesetzt, oder?
Genau, ja. Die Sachen, die man muss, so gut wie es geht, noch machen und für den Rest keine Energie mehr hatte. Ja.
Ja.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Man schläft schlechter, ist plötzlich ängstlicher. Aus dem Nichts hat man vielleicht Schmerzen im Kniegelenk. Und die Lust auf Sex ist gerade auch ein weniger. Viele Frauen erleben Symptome wie die in der Perimenopause. Die einen haben in dieser Zeit vielleicht gerade erst ein Kind bekommen. Die anderen haben schon Teenager zuhause. Nochmal andere haben vielleicht gerade eine Trennung oder einen Jobwechsel hinter sich. Die Perimenopause kann den Körper verändern, den Geist, und spielt damit direkt ins tägliche Leben und Beziehungen von uns Frauen rein. Wie begegnet man dem? Darüber rede ich heute mit der Jeanette Kuster. Sie ist Menopause-Coach, Journalistin und Yogalehrerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, das «Mittendrin» heisst. Viel Spass beim Hören. Willkommen, liebe Jeanette. Hey, ich freue mich mega, bist du da? Wir reden heute über ein Thema, das bei mir aktuell gerade überall aufploppt. Wir reden über Perimenopause. Ich bin selber 42 und glaube, ich stehe wahrscheinlich am Anfang dieser Phase. Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass man überall mehr darüber schwätzt. Was hast du das Gefühl? Eben beschäftigt mich das Thema mehr, weil ich in diese Phase komme oder weil man mega darüber schwätzt überall?
Es ist wahrscheinlich beides. Also mir ist schon aufgefallen, dass man mehr darüber redet bzw. mehr darüber schreibt, in den Medien vor allem. Hat zu einem kleinen Teil sicher auch mit meinem Buch zu tun. Also das ist zum Glück auch sehr prominent in den Medien gekommen und hat mitgeholfen, dass man das ein bisschen mehr thematisiert. Aber allgemein habe ich das Gefühl, so im letzten Jahr sicher ist es mehr ein Thema geworden in den Medien.
Ist es mehr geworden. Und eben, du hast dein Buch angesprochen, «Mittendrin». Du beschreibst dort, dass es bei dir damals noch nicht so war, als du in diese Phase gekommen bist. Dass du nicht gewusst hast, genau was passiert da. Magst du mal erzählen, was da war?
Ja, ich war ziemlich ratlos gewesen. Also mir ist es einfach plötzlich nicht mehr so gut gegangen. Also ich konnte plötzlich eigentlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr schlafen. Bin jede Nacht aufgewacht. Bin natürlich entsprechend auch erschöpft gewesen. Und ich war also reizbar gewesen plötzlich. Und meine Stimmung ist so ein bisschen abwärts gegangen allgemein. Also nicht gerade depressiv, aber schon wirklich gedrückte Stimmung. Und lauter so Sachen sind passiert und ich habe nicht gewusst, warum. Es hat wirklich keinen Auslöser gegeben. Und ich bin dann auch ein paar Mal zum Arzt gegangen und der hat auch nicht gewusst, was los ist. Er hat gefunden, ja, vielleicht eine depressive Verstimmung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist es nicht, aber ich habe auch keine andere Erklärung gehabt. Und so ist es dann auch weitergegangen und eigentlich immer ein bisschen schlechter geworden. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, das ganz genau beobachten. Also wirklich aufschreiben jeden Tag, wie geht es mir heute. Und habe dann auch das Gefühl, es gibt Schwankungen. Habe dann das auch angefangen aufschreiben mit meinem Zyklus. Also wirklich Tag 5 geht es mir so und so, habe ich die und die Symptome. Und irgendwann habe ich das Gefühl, es hat mit den Hormonen zu tun. Und ich bin dann auch, habe natürlich angefangen recherchieren als Journalistin. Und bin dann auf Perimenopause gestoßen und habe das auch wirklich mal der Gynäkologin gesagt, dass ich das Gefühl habe, das ist das Problem. Aber sie hat dann auch gefunden, solange sie noch ihre Menstruation haben, kann ich ihnen nicht helfen.
Oh wow, ja.
Und dann habe ich irgendwie gefunden, das kann es nicht sein und bin halt irgendwann weiter noch zu einer anderen Ärztin. Also es war eine ziemliche Odyssee gewesen, bis ich herausgefunden habe, was ich habe und bis ich mal jemanden gefunden habe, der das auch wirklich ernst genommen hat.
Was ernst nimmt, ja. Aber jetzt denke ich, wieso... Jetzt, wo man merkt, es ist so fest auf dem Radar von Leuten, also vielleicht auch nicht überall, gell, muss man auch sagen, aber ist das irgendwie unvorstellbar, dass ein Arzt oder eine Ärztin das nicht mit dem in Verbindung bringt? Aber das ist jetzt bei dir, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her. Hast du das Gefühl, das ist heute immer noch Realität, dass das häufig passiert?
Ja, es ist leider schon noch Realität, was ich so höre. Also ich habe ja jetzt recht viele Lesungen und andere Auftritte und komme in Gespräche mit vielen Frauen und es ist leider wirklich immer noch so. Also das... Ja, dass die Ärzte nicht so genau Bescheid wissen oder es nicht so ernst nehmen. Und es liegt aber auch daran, dass die Ärzte in der Ausbildung das gar nicht gelernt haben. Also das haben mir ja mehrere Expertinnen auch erzählt fürs Buch und habe ich auch seither von ein paar Ärztinnen gehört, dass sie das in der Ausbildung vielleicht mal eine Stunde lang hatten oder es war so fast wie eine Randbemerkung, das Thema Wechseljahr. Mhm. Und das heisst, wenn man Bescheid wissen will, muss man sich eigentlich selber informieren und Weiterbildungen machen, auch als Ärztin oder Arzt. Mhm.
Und weißt du, wie ist das denn jetzt? Also ist das jetzt, gehört das jetzt zu der Ausbildung?
Ich glaube noch nicht so richtig, aber man ist jetzt dran, das zu ändern. Also das ist, ich glaube, mehrere Leute sind jetzt da dran. Zum Beispiel Petra Stute vom Inselspital ist da ja sehr engagiert. Und da schaut man jetzt, dass sich das wirklich mal ändert.
Mhm. Und also würdest du empfehlen, dass man da die Frauenärztin gerade wechselt, wenn man merkt, hey, es ist nicht auf dem Radar. Ich habe eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie hat letztens dein Buch mitgenommen zum Frauenarzt, weil sie ihm etwas wollen zeigen, schauen Sie, das ist wirklich so, oder? Ja, also das ist ja dann offenbar jemand, wo das wirklich nicht weiss, oder? Also da würde ich glaube wechseln, oder ich jetzt persönlich?
Ja, wenn es so einfach wäre. Es ist eben gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der wirklich Bescheid weiss. Weil die wirklich Bescheid wissen, die sind so überrannt, dass sie keine neuen Patientinnen mehr aufnehmen meistens. Also ich bin wirklich, probiere auch immer wieder Empfehlungen überzukommen für Ärztinnen, die Bescheid wissen. Um dann die auch weiterzugeben, weil ich habe recht viele Anfragen bekommen, die letzten Monate auch von Frauen, die verzweifelt sind und eben niemanden finden. Und eben, es ist gar nicht einfach, weil dann habe ich da eine Empfehlung, dann gebe ich die weiter und nachher heisst es wieder, man nimmt niemanden mehr auf. Es ist also das habe ich das Gefühl, ist eines der grössten Probleme momentan, die wir haben, dass die Frauen niemanden finden, wo ihnen kann weiterhelfen kann.
Ja. Jetzt sind wir schon eingetaucht, quasi das Thema Perimenopause. Vielleicht wollen wir mal noch kurz die Begriffe erklären, oder? Also was ist Perimenopause, was ist denn Menopause? Dann gibt es, glaube ich, noch Prämenopause, oder? Kannst du mir doch kurz helfen?
Ja, also ich fange mal an mit der Menopause, weil das Wort kennen alle. Und es wird eben oft falsch gebraucht. Man sagt ja immer so, ich bin in der Menopause oder und hat dann das Gefühl, das ist so wie Wechseljahr. Aber Menopause ist eigentlich einfach der eine Tag, wo man zum letzten Mal seine Blutung hat. Und wenn das passiert, dann weiß man es ja noch nicht, ob es nochmal kommt. Darum ist die medizinische Definition, wenn man 12 Monate keine Blutung mehr gehabt hat, dann ist das damals die Menopause gewesen.
Okay.
Und nach den 12 Monaten, wenn das Ganze durch ist, dann ist man in der Postmenopause. Das ist die Zeit nachher halt und dort bleibt man drinnen, bis man stirbt, weil das ist einfach die Phase, wo die Hormone abgesunken sind. Und die Zeit vor der Menopause, wo die Hormone sinken und extrem schwanken, das ist Perimenopause.
Okay.
Und Perimenopause, die kann recht lang dauern, also die kann bis zu 10 Jahre dauern. Also es ist eine ziemlich lange Phase. Und mit 51 im Schnitt kommt man in der Schweiz in die Menopause.
Ja.
Das heisst, in den 40er Gott sei Dank ist man in der Regel in der Perimenopause. Aber eben, das sind so Durchschnitte. Es kann natürlich bei ein paar Frauen geht's später los, bei anderen auch früher.
In deinem Buch ist mir mega aufgefallen, oder hat mich einfach beeindruckt, es gibt 70 verschiedene Symptome, oder, die in der Perimenopause können auftauchen können. Wenn man es durchliest, so viele Sachen, oder, wo man auch einfach nicht auf dem Radar hat. Was sind die, die noch recht häufig sind, die man nicht kennt? Also eben, ich würde sagen, man kennt eben Energie geht zurück, man schläft schlecht, Schwindel, Hitzewallung ist also ein Klassiker. Was sind noch Sachen, die man nicht so kennt?
Okay, du hast jetzt schon ein paar genannt, die viele nicht kennen.
Ah, sicher?
Zum Beispiel den Schwindel kennen viele nicht.
Ja.
ja, das sind so ein paar Sachen. Dann irgendwie so ein bisschen, dass alles trocken wird, also trockene Augen, zum Beispiel trockene Haut. Dass man Allergien hat, die neu auftreten oder sich verstärken, zum Beispiel, dass man sich nicht mehr an Sachen erinnert, wie ich jetzt gerade so am Überlegen bin.
Ich auch.
Oder so Brain Fog. Dann aber auch psychische Symptome, wie eben Angstzustände zum Beispiel oder teilweise wirklich Panikattacken oder so ein bisschen schräge Ängste auch. Also ein paar Frauen haben zum Beispiel plötzlich Angst vor dem Autofahren. Sie können nicht mehr am Steuer sitzen und Auto fahren. Oder halt, so Stimmungsschwankungen oder eben depressive Verstimmung bis hin zu Depression. Ja. Das sind alles
sehr, sehr
Sachen.
Vielschichtig. Vielschichtig, ja. Oder? Ja. Also auch wenn man dein Buch anschaut, oder, du redest ja mit sehr vielen Fachpersonen in dem Buch. Du redest mit einer Gynäkologin, mit einer Psychologin, mit einer Ernährungsexpertin, mit einer TCM-Therapeutin, aber auch mit einer Vertreterin aus der Wirtschaft. Also wirklich viel Informationen von Fachleuten dort drin. Und ich finde auch, das zeigt eben auch, wie komplex das Thema ist, oder? Und wo es im Alltag überall hineinspielt, von uns Frauen. Wo du dich dann wirklich so vertieft für das Buch beschäftigt hast, mit diesen Gesprächen. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, man merkt, dass es halt wirklich wie alle Lebensbereiche betrifft. Mhm. Und es betrifft ja nicht nur einem selber, es betrifft auch das Umfeld rundherum. Und für mich, also während dem ganzen Prozess vom Buchschreiben, ist eigentlich mehr so gewesen, dass ich je länger, desto faszinierter geworden bin von dem Thema, weil ich irgendwie immer mehr herausgefunden habe. Es ist so gewesen, wie wenn ich immer weiter runtergraben hätte. Mhm. Und ein Schatz nach dem anderen, also Schatz, es sind vielmal auch negative Sachen gewesen, die ich gefunden habe. Aber ja, es ist ein riesen Thema mit mega vielen Aspekten und so viele Sachen, die man eben nicht weiss oder die einem nicht bewusst sind vorher.
Mhm. Eben, und wir haben abgemacht, dass wir eigentlich mehr auf den Alltag gehen und auf Beziehungen, wo die Perimenopause beeinflusst. Wer sich interessiert für die medizinischen Faktoren oder auch für Behandlungsmethoden, da hat Andrea vor ein paar Jahren eine Folge aufgenommen mit Villa Margarita. Und dort geht es sehr fest um das. Aber wir zwei eben reden heute über den Alltag und über Beziehungen, die da betroffen sind. Bei dir ist es ja so, eben, wo das bei dir losgegangen ist. Du bist, glaube ich, alleinerziehend Mami, oder? Und dort sind deine Kinder. Wie alt sind die dort gewesen, wo das bei dir losgegangen ist?
Wo es so richtig fest losgegangen ist, weil es ist vorher eigentlich schon schleichend losgegangen. Das habe ich einfach nicht so realisiert. Mhm. Aber wo es so richtig losgegangen ist, muss ich schnell rechnen, da bin ich 47 gewesen. Also da sind meine Kinder so 10 und 13 gewesen.
Mhm. Und wie hat das euer Leben beeinflusst? Also du hast eben nicht mehr richtig geschlafen, du hast Schwindel gehabt. Ja, du hast wirklich ein Jahr gehabt, wo für dich irgendwie völlig anders verlaufen ist, oder? Was hat das mit deiner Familie gemacht?
Ja, es war schon eine Herausforderung gewesen, weil ich irgendwie, ich bin normalerweise sehr ein aktiver Mensch, habe auch sehr viel mit meinen Kindern gemacht, also auch mit ihnen, was weiß ich, rausgehen zu shooten oder Rollschuh fahren, solche Sachen. Und ich habe alles nicht mehr mögen. Und das war schon schwierig gewesen, weil irgendwie habe ich wollen, mich aufraffen, aber ich habe es nicht können. Und dann immer erklären, ich mag nicht. Es war für die Kinder dann auch frustrierend gewesen. Und vor allem, weil ich auch keinen Grund hatte, wo ich konnte genau erklären, warum ich in diesem Zustand bin. Das habe ich recht schwierig gefunden.
Ja, eben, ich meine, wenn du gewusst hättest, es ist das, dann kannst du auch mit den Kindern hinsitzen und vielleicht ihnen das mal versuchen zu erklären, oder? Hast du das irgendwie mal gemacht?
Ja, das habe ich natürlich später, als ich gewusst habe, was los ist, habe ich das natürlich dann schon gemacht. Ja, habe ihnen erklärt und mega viel erklärt. Also meine Kinder sind fängs Expertinnen und Experten für das Thema. Aber ja, das habe ich auch wichtig gefunden. Sobald ich etwas hatte, also wo ich gewusst habe, es ist jetzt aus dem und dem Grund, dass ich das sagen konnte. Zum Beispiel auch, wenn ich einen Tag hatte, wo ich wirklich keine Nerven hatte, wegen dem ganzen hormonellen Theater in mir drin.
Ja.
Dass ich dann wirklich können sagen, hey, es tut mir auch leid, wenn ich heute so vielleicht schnell mal laut werde. Mhm. Ich kann es wie nicht kontrollieren heute. Mhm. Und einfach das so erklären und sagen, wie ich mich fühle. Mhm. Und dann verstehen sie es und wissen, dass sie nicht schuld sind, sondern dass wirklich an dem liegt, was mit mir passiert.
Ja, genau. Eben, ich meine, die Frauen stehen ja auch in ganz unterschiedlichen Phasen, gerade wenn dann die Symptome vielleicht reinkicken. Oder? Die einen haben Teenager-Kind, die anderen haben vielleicht erst gerade ein Kind bekommen, oder? Du hast auch in deinem Buch verschiedene Geschichten, wo man im Leben steht und wo es überall hineinspielt. Eben, ich meine, gerade bei kleineren Kindern, denen kann man es vielleicht dann halt nicht erklären, oder? Also man kann es versuchen, oder? Aber es kommt dann wahrscheinlich auch wenig Verständnis zurück, oder? Du bist ja eben auch als Coach tätig in dem Bereich. Ist das ein Thema manchmal bei deinen Beratungen? Die ganze Familienkonstellation vielleicht, oder Beziehungen, die es hineinspielt?
Ja, also Beziehungen vor allem ist schon ein Thema. Und ja, teilweise auch Familienkonstellation. Wobei, da habe ich eher das Gefühl, durch das, dass es ein bisschen mehr ein Thema ist, dass die Frauen sich auch eher trauen, so ein bisschen mit den Kindern darüber zu reden. Mhm. Also, ja. Wo man früher vielleicht auch nicht getraut hat. Oder ja, manchmal muss man es vielleicht auch ein bisschen motivieren, weil es ist immer noch, es haftet dem immer noch so ein bisschen das Tabu an. Da redet man nicht drüber. Und gibt schon Frauen, die dann auch irgendwie finden, ach, ich will nicht mit meinem Kind jetzt da über meine Hormone und meinen Zyklus solche genau. Sachen reden.
Ja. Ja, also mir selber sieht es ja auch ein bisschen so. Oder mir selber ist einfach ein bisschen beschämt. Ich weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber es ist ja es ist etwas, oder, wo der Blick auf die Perimenopause ist schon irgendwie gefärbt. Oder? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben darüber schwätzt und das ernst nimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich, ich meine, eigentlich müsste es nicht beschämend sein. Ich meine,
total.
Es hat wahrscheinlich, ja klar, es hat damit zu tun, man, es geht um den Zyklus ein Stück weit und man wird unfruchtbar, man wird älter. Das sind alles so die Themen, die man ein bisschen von sich wegschieben und sich nicht damit beschäftigen. Aber ja, wir alle, die das Alter erreichen, gehen da durch.
Ja.
Und
ja,
darum...
Und es ist ja auch, eben der Körper verändert sich, man verändert sich auch, wir als Person verändert sich, oder? Wie hast du das erlebt? Oder auch rückblickend, was macht das mit Frauen, wenn man plötzlich anders tickt, oder? Das
ist ja, man verändert sich definitiv. Also eben, ich bin ja immer noch mittendrin in dieser Veränderung und ich finde aber, ich merke schon fest auch die positiven Aspekte. Also ich finde, und das haben mir auch einige Frauen erzählt, die schon durch das durch sind, dass sie wie mehr zu sich gekommen sind durch die Veränderung. Und auch, ich glaube, man fängt an, sich selber wieder ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Und gerade als Mutter hat man das ja oft so ein bisschen auf die Seite geschoben in den Jahren vorher. Man kümmert sich vor allem um alle anderen, aber nicht so um sich selber. Und durch das, dass man vielleicht auch Beschwerden hat, wird man so oft sich selber zurückgeworfen und muss fast anschauen, was einem gut tut und was man vielleicht auch selber braucht. Und ich glaube, das hat wirklich einen positiven Effekt. Und ich glaube, man wird auch so ein bisschen stärker. Also ich merke selber, dass ich das auch ein bisschen mehr einfordere, dass ich auch mal Zeit für mich habe oder dass ich auch das Recht darauf habe, mal etwas für mich allein zu machen oder solche Sachen, ja.
Und wie zeigt sich das? Also hast du konkrete Sachen, wo du jetzt sagst, hey, das hätte ich glaube vorher noch nicht so gemacht?
Ja, zum Beispiel gehe ich jetzt neu einmal pro Jahr allein in die Ferien.
Okay.
Das habe ich wirklich vorher nicht gemacht. Das habe ich jetzt angefangen, so die letzten zwei Jahre mache ich das. Und das, ja, das gibt mir mega viel. Gibt mir auch viel Energie. Und irgendwie gibt es ja auch meinen Kindern etwas. Also klar, ich habe natürlich jetzt, als sie noch kleiner waren, sowieso geschaut, dass sie in dieser Zeit auch betreut sind. Aber meine Tochter hat zum Beispiel das letzte Mal, wo ich weggegangen bin, dann gesagt, sie will allein in der Wohnung bleiben. Und das hat sie dann dürfen, aber natürlich einfach so, dass andere Leute rundherum erreichbar wären, wenn jetzt etwas wäre.
Ja.
Und ist sie dann auch stolz gewesen, dass sie das jetzt hat dürfen machen. Ja. Also es ist so wie für beide Seiten eigentlich etwas Positives gewesen.
Wir reden viel über Ernährung, Bewegung oder Schlaf, aber viel zu wenig über das, was eigentlich Basis für unser Wohlbefinden ist, unsere mentale Gesundheit. Sie ist kein Extra, kein Nice-to-have, sondern eigentlich das Fundament, das alles andere darauf aufbaut. Und darum ist es so wichtig, dass wir zu uns selber schauen, weil nur dann können wir auch zu anderen schauen. Und wir wissen alle, so einfach ist das nicht. Atupri begleitet dich genau dabei und gibt der psychischen Gesundheit den Platz, den sie verdient. Zumindest im Leben. Mit der Zusatzversicherung Atupri Intense arbeitet Atupri auch mit innovativen Partnern zusammen. Zum Beispiel mit EPSI. EPSI, für all die, die mich kennen, kennen sicher auch EPSI. Das ist eine Online-Vermittlung für PsychologInnen und PsychiaterInnen. Sie arbeiten mit ihnen zusammen, aber auch mit ganz vielen anderen und sie sind für deine körperliche und mentale Gesundheit da. Wichtige Vorsorgeuntersuchungen sind auch ein Teil der Zusatzversicherung, aber auch Angebote, die dich seelisch unterstützen. Atupri Intense übernimmt außerdem Leistungen in den Bereichen Mutterschaft, Verhütung und Unterbindung. Und etwas, was ich wirklich sinnvoll finde, ab deinem 30. Geburtstag bleibst du in der gleichen Tarifstufe. Egal, ob du älter wirst, egal, ob etwas an der Hüfte zwickt oder ob du etwas an der Ferse hast oder am Zehen, es bleibt immer gleich teuer. Es ist eine langfristig faire Lösung, die dir finanzielle Planungssicherheit geben soll. Wenn du mehr darüber wissen willst, Atupri Intense, dann schau unter atupri.ch/intense oder in unseren Shownotes unter Kooperationen.
Eben, das eine ist eben die Familie und das andere ist ja auch eben Partnerschaft, oder? Also auch da, man verändert sich körperlich. Eben viele Frauen haben weniger Lust auf Sex in dieser Zeit, oder? Was ich finde, ist auch eben verständlich, wenn sich der Körper so verändert. Und auch das, ist das etwas, wo die Frauen beschäftigt, die du in deinem Umfeld hast?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein recht grosses Thema. Und eben eins, wo man noch weniger gerne darüber redet. Mhm. Also so ja. Das Tabu innerhalb vom Tabu eigentlich. Und es hat ja ganz viele Faktoren. Eben einerseits ist bei vielen Frauen so, sie haben einfach keine Lust mehr. Und je nachdem, ich meine, wenn man all die Beschwerden hat, ist es auch naheliegend, dass man nicht so Lust hat. Und dann gibt es aber auch noch, dass man wirklich teilweise halt trockene Scheide plötzlich hat, dass man Schmerzen hat beim Sex und darum natürlich dann auch keine Lust mehr hat. Also es sind so verschiedene Faktoren. Und das ist schon ein grosses Thema, eben auch, weil viele das Gefühl haben, sie müssen das so ein bisschen mit sich allein ausmachen.
Ja.
Und sich auch nicht trauen, vielleicht teilweise trauen sie nicht einmal bei den Ärzten etwas zu sagen und halt teilweise auch nicht trauen, einem Partner wirklich zu sagen, was los ist.
Und was ratest du denn? Also weißt du, welche Herangehensweise ist es, muss man zuerst die körperlichen Symptome lindern, dass überhaupt das wieder Raum hat? Oder, ja?
Ja, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was genau der Grund ist. Ich meine, wenn man wirklich die Scheidentrockenheit hat, würde ich schon empfehlen, das auch mal mit der Gynäkologin anzusprechen, weil man da wirklich etwas dagegen machen kann. Und das ist ja nicht nur so, dass es dann Schmerzen gibt beim Sex, das kann auch im Alltag total unangenehm sein. Also das würde ich auf alle Fälle ansprechen. Und sonst das Thema allgemein, ja, halt auch darüber reden mit dem Partner. Und ich weiß, ich habe schon von Frauen gehört, dass der Mann nichts wissen von dem Thema Wechseljahr und das mega abblockt. Das gibt es. Aber ich glaube, wenn man nicht darüber redet, dann können so viele Missverständnisse entstehen und der Mann hat vielleicht das Gefühl, die Frau findet einfach ihn nicht mehr attraktiv und ja, dann kann sich das so aufschaukeln und je nachdem Konsequenzen hat, dass man sich am Ende trennt.
Mhm.
Also ich habe auch, wirklich, als mein Buch rausgekommen ist, hat mir ein ehemaliger Schulkollege eine Nachricht geschickt und er hat mir geschrieben, wenn mein Buch 2 Jahre vorher rausgekommen wäre, dann wäre er vielleicht heute noch verheiratet. Und das habe ich so krass gefunden, das zu lesen, also wirklich so ausgesprochen, dass es wahrscheinlich zu einem grossen Teil mit dem Thema zusammengehangen hat.
Ja, also eben auch, also auf die einen Seite eigentlich die Sensibilisierung von der Frauen auf das Thema, aber dann gleich auch von den Männern, oder? Also ja, das wahrscheinlich dort, oder wenn wir Frauen schon merken, man schwätzt nicht drüber, dann wird es ja bei den Männern noch viel, viel weniger sein, oder? Und die betrifft es ja dann innerhalb von der Familie oder von der Paarkonstellation genauso, oder?
Ja, also darum finde ich auch immer, es sollten nicht nur die Frauen informiert sein, es sollten wirklich auch die Männer informiert sein. Wissen, was da passiert, auch wissen, wie sie vielleicht können unterstützen oder ja, zumindest eine Offenheit generieren für das Thema, auch bei den Männern. Das fände ich extrem wichtig, ja.
Merkst du das auch? Also eben, du hast Lesungen gehabt mit deinem Buch. Sind da auch Männer gekommen, teils?
Vereinzelt, ja. Sind auch Männer gekommen. Ich habe wirklich, bei der Vernissage zum Beispiel, ist ein Mann gekommen und er ist allein gekommen. Und er ist offenbar dort vorbeigelaufen und hat das per Zufall gesehen und hat dann gefunden, er käme jetzt rein, weil seine Freundin gerade durch die Phase geht. Und er ist dann auch bei der Diskussion am Schluss mega engagiert gewesen, hat Fragen gestellt und ja, alle Frauen im Raum haben sich total gefreut, dass ein Mann da ist, der sich für das Thema interessiert. Um so zu sehen, hey, ja, das funktioniert ja. Also es gibt Männer, die auch offen sind und die auch wollen darüber reden. Also ich würde auf keinen Fall sagen, alle Männer blocken da ab. Überhaupt nicht. Es gibt Serien, die Mühe haben mit dem Thema, aber es gibt auch Serien, die sehr offen sind und auch wollen Bescheid wissen, weil sie auch wollen wissen, was passiert mit ihrer Frau, Freundin oder vielleicht auch ihrer Schwester.
Ja, genau, ja. Und also, hast du vielleicht einen Tipp, wie das man das machen kann als Frau? Oder? Also eben, es kommt auch sehr wahrscheinlich auf die Gesprächskultur an in dieser Beziehung, die man hat, oder? Aber wenn man jetzt einen Partner hat, wo man wie merkt, eben, der blockt eher ab, wie du vorhin gesagt hast, wie würdest du vorgehen? Was würdest du da raten?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Ich meine, eben teilweise habe ich auch schon Lesungen, haben wirklich dann die Frauen ihre Männer mitgebracht. Das wäre vielleicht ein Weg, wenn jemand offen ist, zum mitkommen, so ein Anlass. Und dann, ja, da kann man ja einfach mal dort sitzen und so ein bisschen zuhören und kommt so ein paar Sachen mit über. Oder sonst, je nachdem, wenn man wirklich einen Termin hat bei der Ärztin, vielleicht sogar dort mal den Mann mitnehmen, dass dort auch etwas erklärt werden kann. oder sonst mal unauffällig ein Buch anlegen oder einen Podcast.
Genau. Ich kann den Podcast vorspielen.
Genau, so. Ja, ich glaube, es kommt auf den Mann drauf an, was man für einen Weg kann finden. Oder wenn irgendwo etwas in der Zeitung ist. Vielleicht einen Artikel, der unauffällig liegen auf dem Tisch. Ja. Solche Sachen. Oder sage, ich habe gerade etwas gelesen und das Thema so angehen.
Wie ist das bei dir jetzt mit Freundinnen, oder? Also, bei mir ist es so, dass ich merke, dass das mega offen diskutiert wird. Ich bin gerade letztes Jahr wieder mit Freundinnen unterwegs und ich war mega happy darüber, wie alle offen eigentlich eben über die Symptome geschwätzt haben. Oder auch, weil ich immer merke, der Austausch, das ist so entlastend, oder? Also ich erinnere mich auch an die Zeit, als ich Mutter geworden bin. Das habe ich dort schon gedacht, immer. Wenn man einfach ehrlich und offen über die Sachen miteinander schwätzen und auch mal vielleicht lachen, oder? Über Sachen, die wirklich anstrengend sind, dass das einfach so unterstützt einem, oder? Und jetzt finde ich in dieser Phase, dass es eher eben schwieriger wird, weil alle älter werden, alle haben häufig dann eben die Kinder, oder? Und haben weniger Energie. Also auch ich merke, ich habe weniger Energie und merke, ich habe eigentlich weniger Zeit zu meinen Freundinnen gesehen. Ist das auch ein Thema? Oder wie war das bei dir vielleicht auch? Hast du den sozialen Kontakt in dem Jahr, wo es dir nicht gut gegangen ist, sicher auch weniger gelebt, oder?
Ja, viel weniger. Ja. Ich habe wirklich eine Zeit lang das Gefühl gehabt, ich tue so ein bisschen vereinsamen fast, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Ich habe meine Energie, die ich noch hatte, genutzt, um so ein bisschen das Nötigste machen, halt noch arbeiten, Haushalt.
Eben, und Kinder und, hat man, und es ist, die Sachen sind wie gesetzt, oder?
Genau, die Sachen, die man muss, so gut wie es geht, noch machen und für den Rest keine Energie mehr gehabt. Und ich glaube, das Problem haben viele Frauen in dieser Phase, dass sie eben gar nicht die Energie haben, um rauszugehen und Freundinnen zu treffen, obwohl es einem würde extrem gut tun.
Eben, und man sagt sich ja selber eben nicht mehr so viel. Man hat weniger, man ist schnell mehr überreizt oder irgendwie so, dass man halt weniger machen kann, oder? Und da ist am Schluss einfach auch ein bisschen Frust, oder? Dann hat man irgendwie die Sachen, die man findet, das hat man bisher immer gut da, oder? Die fallen plötzlich weg.
Ja, das stimmt. Das ist sehr frustrierend,
Und das muss man einfach hinnehmen, irgendwie.
Es ist wirklich noch schwierig. Also ich habe dann schon einmal vielleicht dazwischen mal mich aufgerafft. Und dann kann es sein, dass es einem gut tut. Aber es kann dann eben auch sein, dass es dann doch fast wie zu viel war, wie man eigentlich nicht mag.
Ja.
Es ist wirklich, man muss so ein bisschen Balance finden. Es ist recht schwierig. Vielleicht muss man es wirklich für eine gewisse Zeit ein bisschen akzeptieren oder probieren ausweichen auf, weiß auch nicht, telefonieren wenigstens.
Also eben, ich merke also, das ist also das, auch wenn ich jetzt mir überlege, eben, vielleicht muss man irgendwie mal mit Mönchspfeffer anfangen oder irgendwie so Sachen, und wenn man sich dann das überlegt, denke, und jetzt muss ich das einfach machen bis immer, oder? Und kommt dann die Energie irgendwann wieder? Oder wie ist das?
Ja, ich glaube, bei den meisten Frauen kommt die schon wieder. Und je nachdem, also eben, kommt ich darauf an, es ist ja auch nicht bei jeder Frau gleich heftig. Und je nachdem nimmt man vielleicht mal eben irgendein pflanzliches Präparat, probiert man mal so etwas, oder man nimmt gerade Hormone. Und das kann dann schon helfen, dass die Energie wieder zurückkommt. Und sonst ist es, glaube ich, wirklich so, dass wenn man die ganze Phase durch hat mit diesen Schwankungen und so, dass bei vielen Frauen dann wieder aufwärts geht. Also eigentlich so in der Postmenopause. Das ist jetzt vielleicht ein schwacher Trost, wenn jemand am Anfang von der Perimenopause ist.
Es ist ja so 10 Jahre, hast du gesagt, oder?
Ja, man wird ja nicht 10 Jahre flach liegen. Nein, eben, also natürlich in dieser Phase soll man auch wirklich Sachen ausprobieren, die einem unterstützen und die einem helfen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Du hast ja viel auch, glaub, mit Yoga gemacht, oder? Du bist auch Yogalehrerin.
Genau, ich bin auch Yogalehrerin, wobei, das ist eben auch so etwas, ich konnte wirklich eine Zeit lang nicht mal mehr Yoga machen. Ich bin so erschöpft gewesen. Oh, wow. Und das ist für mich auch schlimm gewesen, weil das Yoga eben das ist, was mich erdet, was mir Kraft gibt, so ein bisschen alles. Und dann bin ich halt aufs Yoga Nidra ausgewichen. Dort liegt man eigentlich nur da, im Shavasana, und es ist so wie eine tiefe Entspannung. Das habe ich einfach wirklich jeden Tag gemacht, und das finde ich einmal, hat mich auch so ein bisschen gerettet durch die Phase. Also halt auch, um nicht irgendwie voll in ein Loch zu fallen. Aber ja, jetzt mache ich natürlich wieder mehr Yoga. Das tut mir definitiv gut. Und ja, ich nehme auch Hormone. Also für mich ist jetzt, ich glaube, ohne Hormone würde ich nicht da sitzen.
Ja, ja. Und das Yoga, also du gibst auch Yoga explizit für die Perimenopause oder Menopause extra mit Übungen, die gut tun?
Ja, also bis jetzt mache ich das einfach so in Workshops. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine fixe Stunde, die ich extra für die Perimenopause gebe. Ich unterrichte so ein normales Yoga, aber schon eher langsames, das eigentlich auch passt für die Phase. Mhm. Aber ja, ich mache ab und zu so Workshops, wo ich halt ganz viel erkläre und auch so ein bisschen, wie man im Yoga, also im Ayurveda oder in der TCM das ganze Thema anschaut und dann eben auch Yoga, wo speziell passen für die Lebensphase. Ja.
Ja. Wir haben auch gesagt, wir würden gerne über die Arbeitswelt schwätzen und über die beruflichen Perspektiven, oder, wo es ja auch fest reinspielt. Viele Frauen, wir haben dann vielleicht Kinder, die schon wieder ein bisschen älter sind und wollen vielleicht auch das Pensum erhöhen. Und dann merkt man irgendwie, ich habe eben weniger Energie. Was empfiehlst du jemandem, der im Job merkt, ich komme da irgendwie nicht mehr an? Empfiehlst du das ansprechen mit dem Arbeitgeber? Oder versuchen aushalten?
Ja, versuchen aushalten ist nie gut.
Gell nicht?
Nein. Das ist im Fall recht eine schwierige Frage, weil es eben bei uns in der Schweiz, in der Arbeitswelt wirklich noch nicht so ein Thema ist. Mhm. Also das ist in anderen Ländern anders. Ich bringe da immer England als Vorbild, weil in England ist es halt schon länger ein Thema, auch in der Politik, auch in der Arbeitswelt. Und ich glaube, ab dem nächsten Jahr, bin ich mir sicher, das oder nächstes Jahr, müssen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden eine Menopause-Policy haben. Also Die müssen wirklich das Thema irgendwie aufnehmen. Und ich glaube, wenn es so etwas gibt im Unternehmen, dann ist es viel einfacher, das Thema ansprechen, sei das mit dem Vorgesetzten, mit dem HR oder vielleicht sogar einer speziellen Person, die für das zuständig ist. Aber so wie es bei uns jetzt ist, ist es so ein bisschen, ja, ich glaube, sehr abhängig davon, in was für einem Umfeld man arbeitet und was für Vorgesetzte man hat, ob man das offen ansprechen kann oder nicht. Ich bin schon immer dafür, dass man offen darüber redet, weil ich wirklich glaube, das hilft generell.
Ja, ja. Ja.
Aber ich habe jetzt auch eine Frau gehört, zum Beispiel, die gesagt hat, sie hat wirklich das offen angesprochen mit einer weiblichen Vorgesetzten. Hat gesagt, sie hat Mühe mit Konzentrieren und so. Und dann war wirklich die Reaktion, ja, ist mir eigentlich egal, mach deinen Job so wie immer. Und am Ende hat sie gekündigt. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
Ja, ja. Eben, du hast ja da dazu auch Zahlen im Buch, oder? Irgendwie, glaube ich, 25% der Frauen reduzieren einmal das Pensum, glaube ich, wegen der Symptome.
Es hat jetzt auch eine neue Studie gegeben in der Schweiz. Letzten September ist die rausgekommen. Und dort hat es, glaube ich, geheißen, 20% reduziert. Und jetzt bin ich nicht mehr sicher, 16% nehmen eine Auszeit oder steigen sogar aus. Also es sind auf jeden Fall wirklich recht hohe Zahlen. Frauen, die wirklich das Pensum runtertun oder eben eine längere Auszeit nehmen oder sogar ganz aus dem Job aussteigen oder die ein bisschen älter sind, teilweise früher sich pensionieren lassen. Und das ist eigentlich, also immer wenn sie die Studien machen, Deutschland, Österreich, Schweiz, sind eigentlich immer identische Zahlen. Also sind wirklich viele Frauen, die es betrifft.
Ja, eben. Und ich meine jetzt, gerade wenn man Fachkräftemangel anschaut, müssen eigentlich ja die Unternehmen Interesse haben, dass die Frauen im Arbeitsmarkt irgendwie bleiben, oder?
Ja, das also, müsste man eigentlich meinen, ja.
Gehst du davon aus, dass das in der Schweiz ähnlich wird kommen wie in Großbritannien, hast du, glaube ich, gesagt, gell?
Ja, ich hoffe es fest. Und ich glaube schon, dass das wird kommen, weil eben in Deutschland zum Beispiel ist jetzt auch so ein bisschen die Richtung sich am entwickeln. Also zumindest, dass man es Thema ist in der Politik, Frauengesundheit allgemein und Wechseljahr. Ich nehme schon an, dass das auch noch zu uns überschwappen wird.
Und gleich, gell, eben, es hat einfach auch viel mit dem Bild zu tun von der Perimenopause, von der Menopause, von dieser Frau in den Wechseljahren. Eben, wenn man irgendwo im Büro hockt und merkt, man hat jetzt irgendwie zum klassischen Symptom verwendet, dass man irgendwie warm hat und geht das Fenster aufmachen, weil man sagt, man hat irgendwie warm, da hat man das Gefühl, alle schauen einem jetzt irgendwie ein bisschen komisch an. Oder das spielt ja auch gesellschaftlich in das Thema mit ihnen. Oder wie geht die Gesellschaft mit dem Thema um? Und das ist halt am Arbeitsplatz dann nicht anders, oder?
Ja, und am Arbeitsplatz ist halt so das Thema Leistung, das noch mehr im Vordergrund steht und man sollte funktionieren. Und dann ist das vielleicht auch darum ein Thema. Und ja, ich habe auch schon gehört, dass wirklich teilweise auch passieren kann, dass es dann dumme Sprüche gibt, Ja, eben gerade wenn eine Frau so Wallungen hat, das ist natürlich ja, dann überhaupt nicht lässig. Mhm. Aber eben, es kommt extrem aufs Arbeitsumfeld an. Also ich meine, ich bin auch bei uns im Büro einmal die, die ab und zu findet, oh, finde nur ich so heiß oder finden es alle heiß? Mach das Fenster auf und dann kommt der Nächste und findet, es ist mega kalt, mach mal zu. Aber eben, ich bin, ja, sie sind jetzt gewöhnt, ich rede ja offen darüber, ich,
ja,
und sie kennen ja mein Buchprojekt und alles.
Ja.
Dann kann man mehr so ein bisschen, also höchstens zusammen darüber lachen, aber sicher nicht, dass irgendjemand einen blöden Spruch macht.
Ja, ja, genau. Eben, aber das schafft ja schon mal Aufmerksamkeit auf das Thema. Das ist ja schon sehr, sehr wichtig. Was würdest denn du Unternehmen raten? Also weißt du, was kann man denn machen? Also eben, ich meine, ich verstehe ja schon auch den unternehmerischen Druck, den man dann hat, oder? Und dass man dann irgendwie findet, die Arbeit muss einfach irgendwie erledigt sein, oder? Und gleich gibt es wahrscheinlich kleine Sachen, die man als Arbeitgeberin kann machen kann, um die Frauen zu unterstützen. Denn.
Ja, ja, es sind eben recht oft eigentlich kleine Massnahmen, die man machen kann, die schon recht viel bringen. Eben, es kommt auch da, es kommt extrem darauf an, wo schafft man. Schafft man in einem Büro, schafft man in einer Fabrik, ist man Lehrerin? Also es sind ganz verschiedene Arbeitsumgebungen und auf das anpasst, sind es dann halt auch je nachdem andere Massnahmen. Aber was zum Beispiel etwas ist, gerade Frauen, die so schlecht schlafen, wenn die jetzt in einem Büro arbeiten, einen normalen Bürojob, dass man vielleicht sagt, man ist ein bisschen flexibler bei den Arbeitsstunden. Also dass eine Frau sagt, hey, ich habe so schlecht geschlafen und bin dann irgendwie um 6 Uhr am Morgen wieder eingeschlafen, dass man dann sagt, ich komme jetzt spontan eine Stunde später ins Büro zum Beispiel und kann ja dann am Abend eine Stunde mehr arbeiten oder am anderen Tag.
Mhm.
Oder ja, dort, was möglich ist, halt sagen, man kann spontan im Homeoffice arbeiten, kann am Mittag kurz anliegen. So ganz einfache Sachen eigentlich, mhm, die teilweise recht viel bringen. Ich habe auch gehört, dass anscheinend während der Pandemie einige Frauen froh waren in den Wechseljahren, dass sie können daheim arbeiten konnten. Eben genau darum, dass sie können am Morgen vielleicht sagen, jetzt stehe ich halt eine Stunde später auf, ja, oder ich lege mich am Mittag kurz aufs Sofa.
Mhm. Ja, unterstützt ja wahrscheinlich immens, oder?
Ja, ist natürlich nicht in jedem Job möglich, aber das wäre jetzt so etwas für Leute, die einfach so in Anführungszeichen einen normalen Bürojob haben.
Mhm. Und das ist auch etwas, wo du anbietest, oder? So Workshops bei Unternehmen. Und wie gefragt ist das? Also weißt, ist das so, dass, also kommt das langsam, dass das bei den Firmen auf dem Radar ist?
Ja, so ganz langsam kommt es. Also eben, ich mache das jetzt auch noch nicht lang, aber ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder eine Anfrage bekommen. Also kommen so vereinzelt Anfragen, wo wirklich Unternehmen sagen, wir wollen jetzt das Thema mal aufnehmen bei uns. Und dann teilweise, also ja, oft ist es so, sie wollen einfach als erstes mal zum Beispiel ein Webinar oder so ein Lunch Learning, einfach mal so ein Anlass, wo man freiwillig teilnehmen kann, wo es Infos gibt und wo man auch Fragen stellen kann. Und dann, je nachdem, ist dann der nächste Schritt, dann wirklich konkret Anliegen aufnehmen von den Frauen. Also,
ja,
was genau sind ihre Hauptprobleme und dann anschauen, wie man die lösen könnte, was einfache Ansätze wären. Mhm.
Also zuerst eigentlich einfach mal in Dialog kommen, oder, miteinander, eigentlich mal richtig darüber schwätzen. Und sind das Branchen, also sind das Firmen, die dann halt so in klassischen V-Berufen sind, wahrscheinlich, oder nicht?
Teils, teils.
Yeah.
Also jetzt die letzte Anfrage, die ich hatte, das ist schon ein Ort, wo sehr, sehr viele Frauen arbeiten, also mhm, grössten Teil Frauen. Dann hatte ich aber auch schon eine Anfrage von einem Unternehmen, wo die ganze Initiative eigentlich vom männlichen CEO ausgegangen ist. Okay. Und der ist aber auf das Thema gekommen durch seine Frau. Das heisst, er hat es eigentlich daheim miterlebt und hat dann gefunden, wir müssen jetzt etwas machen. Mhm. Das habe ich recht cool gefunden, weil wenn natürlich der CEO das Thema bringt, dann wird es auch gemacht.
Ja, dann weisst du auch wenn du dort schaffst, oder, bei dem Arbeitgeber, dass das nachhaltig ist,
ja,
oder? Und wirklich eine gute Basis hat. Jetzt haben wir ja auch viel über Sachen geschwätzt, wo ja eben eigentlich hauptsächlich mühsam sind. Oder du hast es auch schon vorher mal gesagt. Und das ist eben ein bisschen frustrierend. Und gleich eben hört man immer wieder, du hast auch dort schon Beispiel genannt, dass es eben auch mega viel Positives kann bringen, oder? Und ich würde auch gerne, wir kommen nachher langsam mit die Schlussrunde, und ich würde auch gerne den Fokus noch auf das legen, oder? Dass es ja, eben auch kann viel positive Impuls geben. Was erlebst du da so in deinem Umfeld? Ich meine, bei dir ist es so, du hast jetzt aufgrund von dem ein Buch geschrieben, oder? Das kann man ja sagen, du bist jetzt Coach in dem Bereich. Was erlebst du sonst da noch so? Oder ist das verklärt? Ist es vielleicht einfach so, es muss ja etwas Positives haben am Schluss?
Nein, ich glaube nicht, dass es verklärt ist. Aber es ist halt so, vielmal so, dass die wirklich noch drin sind in dieser ganzen, ich sage jetzt mal, Umwandlung, dort überwiegt wahrscheinlich eher noch das Mühsame und noch nicht so das Positive. Es ist wirklich vielmal so, dass rückblickend die Frauen sagen, jetzt ist es super und aus dem ist etwas mega Gutes entstanden. Oder dass wirklich Frauen sagen, nachher kommt die allerbeste Zeit. Also von dem her, einfach aufgrund von allen Gesprächen, die ich schon geführt habe zu dem Thema, freue ich mich extrem auf das, was kommt. Mhm. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, ach, nachher bin ich alt. Sondern jetzt ist wirklich so, ich freue mich mega auf das, was nachher kommt. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass das alles einen positiven Effekt wird haben. Und ja, ich meine, wenn man noch in dem Ganzen drin ist, ist es sicher ein bisschen schwierig, weil man eben noch, ja, weil man das vielleicht so ein bisschen fängt zu spüren, so wie ich das jetzt auch schon habe. Aber man hat gleichzeitig eben noch all das Nervige oder man hat das Gefühl, ah, jetzt geht es mir eigentlich gut, ich habe alles gut im Griff. Und dann verändert sich wieder irgendetwas im Körper und dann ist plötzlich wieder alles durcheinander. Und das ist so ein bisschen, ja, das Unberechenbare, was es schon noch schwierig macht. Aber vielleicht, ja, muss man da so durch und nachher kommt dafür das Beste.
Ja, eben, ich meine, wenn man sagt 10 Jahre, oder? Auch da eben heisst es ja dann, auch da kann sich so innerhalb noch verändern, oder?
Ja, das verändert sich ja ständig in dieser Phase eigentlich. Also eben gerade jetzt, gerade mit den Hormonen zum Beispiel, darum ist es auch schwierig, die richtig zu dosieren quasi in dieser Zeit. Oder darum schrecken auch gewisse Ärztinnen oder Ärzte vor dem zurück. Weil man muss immer wieder ein bisschen anpassen, weil sich es immer wieder verändert. Das ist schon nicht einfach. Und eben darum, wenn man, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, oh, jetzt alles super und jetzt habe ich alles im Griff mit dieser Perimenopause. Ja. Und einen Monat später habe ich gedacht, okay, nein, doch nicht. Es ist wieder alles zu unter Opsi und vielleicht nur eine Woche und nachher ist es wieder besser.
Ja. Eben, man hat wahrscheinlich dann einfach selber Strategien, wie man halt mit dem umgeht, oder? Und am Schluss ist es ja schon auch einfach, sich auf seinen Körper einlassen und die Sachen, seinen Körper kennenlernen, tut man wahrscheinlich in dieser Phase sehr fest, oder? Also, auch wenn er manchmal unberechenbar dann wiederum ist, oder?
Ja, man lernt wahrscheinlich mehr auf den Körper zu hören. Ja, das ist sicher auch ein positiver Aspekt. Ich überlege gerade noch, was noch positiv ist während der Phase. Weil eben, ich glaube wirklich, das Größte, was ich bis jetzt gehört habe, wirklich, dass alles super ist, ist wirklich immer nachher.
Immer nachher.
Wenn man es so ein bisschen durch hat, die Turbulenzen.
Gut, gell, eben, es kommt ja sicher darauf an, wie, es ist eben auch sehr, sehr individuell. Das erleben ja wirklich nicht alle Frauen gleich, oder? Und es gibt ja, hast du da eine Zahl? Es gibt ja sicher auch viele Frauen, wo das gar nicht so fest merken, oder?
Ja, es gibt Frauen, die es weniger fest merken, aber es geistert ja immer so die ein Drittel Zahlen durch die Gegend. Also, was einmal heisst, ein Drittel hat überhaupt nichts.
Ja.
Und das stimmt offenbar so nicht. Also, das hat mir auch eine renommierte Ärztin gesagt, das bezieht sich eigentlich nur auf die Hitzewallungen. Ein Drittel hat gar keine, ein Drittel so mittlere, ein Drittel heftige.
Das ist es, oder?
Ja. Und sie hat einfach gefunden, natürlich eben, ein paar Frauen merken wirklich nicht so viel. Oder sie haben vielleicht gewisse Symptome, aber ordnen es halt nicht der Perimenopause zu. Und es gibt aber sicher Serien, wo es wirklich nicht so heftig ist. Und andere, wo es halt wirklich ganz, ganz umhaut, eigentlich mehr oder weniger. So ein bisschen aus der Bahn rührt.
Ja, eben, umso wichtiger ist es einfach, dass man vorbereitet irgendwie ein bisschen ist, oder? Und dass man weiss, was es könnte sein, oder? Um diese Phase halt einfach irgendwie auffangen, oder? Um die Symptome mildern, damit man irgendwie gleich kann weitermachen, oder?
Ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das A und O, dass man wirklich Bescheid weiss. Weil das Schlimme ist ja, wenn all das mit einem passiert und man hat keine Ahnung, warum.
Ja.
Und was los ist, ist etwas Schlimmes, ist nicht so schlimm, wenn hört es wieder auf, hört es überhaupt wieder auf.
Ja.
Und wenn man weiss, was es ist, finde ich, macht es wirklich schon viel einfacher. Und eben, wenn man dann auch noch ich kann mit jemandem darüber reden, dann ist es nochmal einfacher.
Ja, genau. Du schreibst ja in deinem Buch, oder ein Buch, das Hoffnung macht. In dem Sinn macht es ja wirklich Hoffnung, oder? Wenn sich alle zu Herzen nehmen und man das Thema halt eben auch ein bisschen mehr bespricht miteinander und offener bespricht. Danke vielmals, Jeanette, bist du da gewesen.
Danke.
Und danke vielmals euch da Aussender zugelassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt sie doch weiterempfehlen oder schenkt uns ein Like auf eurer Plattform. Merci, Jeanette.
Danke vielmals.
Mal ehrlich, zuhören magst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf malehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.